Der Brief an Philemon. Paulus, ein gefangener Christi Jesu, und Timotheus, der Bruder an Philemon, den Geliebten und unseren Mitarbeitern, an Apphia, die geliebte Schwester, und Archippus, unseren Mitstreiter, und an die Gemeinde in deinem Haus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott und denke immer an dich in meinen Gebeten, weil ich von deiner Liebe und deinem Glauben höre, die du an den Herrn Jesus und allen Heiligen gegenüber hast, damit der Glaube, den wir miteinander haben, wirksam werde in Erkenntnis all des Guten, das ihr in Christus Jesus habt. Denn wir haben große Freude und Trost an deiner Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich erquickt wurden, Bruder. Und dann kommt Paulus' Anliegen, warum er schreibt. Darum, obwohl ich in Christus große Freimütigkeit habe, dir zu gebieten, was sich gehört, will ich doch um der Liebe willen nur bitten, so wie ich bin, als der alte Paulus, nun aber auch ein Gefangener für Jesus Christus. So bitte ich dich wegen meines Sohnes Onesimus, denn den ich in meinen Fesseln gezeugt habe, der dir einst unnütz war, aber jetzt dir und mir recht nützlich ist. Ich habe ihn dir wieder zurückgeschickt. Du aber nimm ihn, das bedeutet mein eigenes Herz, auf. Denn ich wollte ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stadt in den Fesseln des Evangeliums diene. Aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht wie erzwungen, sondern freiwillig sei. Denn vielleicht ist er deshalb eine Zeit lang von dir getrennt worden, damit du ihn für immer zurückbekommst. Nun nicht mehr als einen Sklaven, sondern mehr als einen Sklaven, als einen geliebten Bruder, besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl als Mensch als auch im Herrn. Wenn du mich nun für deinen Freund hältst, dann nimm ihn auf wie mich selbst. Wenn er dir aber Schaden zugefügt hat oder etwas schuldig ist, so rechne es mir an. Ich, Paulus, habe es eigenhändig geschrieben. Ich will es bezahlen. Ich schweige davon, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Ja, Bruder, lass mich Freude an dir haben, im Herrn. Erquicke mein Herz im Herrn. Im Vertrauen auf deinen Gehorsam habe ich dir geschrieben. Und ich weiß, du wirst mehr tun, als ich sage. Zugleich bereite auch eine Unterkunft für mich vor, denn ich hoffe, dass ich euch durch eure Gebete geschenkt werde. Es grüßen dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarch, Demas und Lukas, meine Mitarbeiter. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Amen. Drei Wochen zurück habe ich gesagt, ich möchte gerne mit dem Thema beschäftigt sein, wie sieht das Leben von einem Christen aus oder wie sieht das christliche Leben aus. Und dann habe ich bei der ersten paar Verse 1 bis 7 einige Merkmale erwähnt während der Predigt. Und am Ende des Predigts habe ich das zusammengefasst und die habe ich nochmals mitgenommen. Und das sind diese vier Punkte, die beim Anfang von Philemons Brief erwähnt werden. Das sind nicht nur alle Merkmale von christlichem Glauben, aber die am Anfang von Philemon zumindest erwähnt werden. Das ist, dass wir Dankbarkeit haben in Gebete für unsere Geschwister, dass wir Liebe für Christus haben und die Geschwister, dass wir wandeln im Glauben und wenn wir dann wandeln, dass wir auch wachsen in Erfahrungskenntnis, das ist nicht nur Kenntnis vom Kopf, aber wirklich vom Wissen im Herzen und dass wir leben nahe zu Christus und für die Ehre Christi. Und ich habe das dritte Punkt fett gemacht, weil der Rest von Paulus' Brief handelt sich eigentlich um dieses Thema. Dass er hofft, dass Philemon tatsächlich wandelt im Glauben und dass er wachsen darf. Wie letztes Mal gesagt, du kannst ein Buch über Skifahren lesen. Das ist etwas anderes als Skifahren selber. Du kannst ein Buch lesen, wie Lehrerin zu sein, Zimmermann zu sein, alles Mögliche. Aber etwas machen, das ist ein anderes Kapitel. Und Paulus möchte, dass Philemon mit Jesus wandelt, Erfahrung, Kenntnis aufbaut und anhand ein konkretes Anliegen. Und Gott möchte mit diesem Brief, kleines Brief, dich ermutigen, zu wandeln mit Jesus Christus und zu wachsen. Aber bevor wir anfangen, bevor du anfängst wandeln, bevor du gehst, sollen wir uns erst gründlich vorbereiten. Wir tun uns immer vorbereiten. Gehst du in die Arbeit? Du musst vorbereiten. Sport, die richtige Kleidung, trainieren, alles Mögliche zum Vorbereiten. Und hier gibt es auch eine Vorbereitung. Wenn wir Jesu Nachfolger sein möchten, dann gibt es eine Vorbereitung. Und wenn wir diese Vorbereitung nicht tagtäglich treffen, dann bekommen wir geistliche Probleme. Früher oder später bekommen wir geistliche Probleme. Welche Vorbereitung? Was meint Paulus? Vers 19, dort ist es ein bisschen verborgen worden. Paulus schreibt, ich, Paulus, schreibe es mit eigener Hand. Philemon, wenn Onesimus dich etwas schuldet, ich zahle es, gell? Ich will es bezahlen. Und dann, ich schweige davon, dass du dich selbst mir schuldest. Philemon schuldet Paulus etwas. Aber was schuldet er? Das Evangelium. Gott hat Paulus verwendet, das Evangelium bei Philemon zu bringen. Dass Philemon glauben kann an Jesus Christus, kommt dank Paulus. Er ist verwendet worden. Philemon darf glauben, wie jeder, auch jeder von euch. Nun gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Paulus bereitet Philemon vor und sagt, das ist deine Lage, Philemon. Wir wissen in diesem Brief, der Verbrecher ist Onesimus, der hat Falsches getan. Aber Philemon, du warst auch ein Verbrecher. Gottes Zorn war auch auf dich. Du hast auch Verdammnis verdient. Und aus Gnade, ohne dass du etwas getan hast, hat Gott dich seinen Sohn gesandt, hat dich vom Reich vom Satan genommen, in sein Reich eingeführt, vergeben. Du bist frei, du musst nicht so gebückt gehen im Leben, nein, du bist frei. Und mehr noch, du bist ein geliebtes Sohn von dem Vater. Das ist deine Lage. Eigentlich wie Paulus, derjenige, der diesen Brief schreibt. Selbe Lage, hat auch Verdammnis verdient, hat Schlimmes getan. Es gab die erste große Christenverfolge. Und jetzt lebt er in Freiheit und tut er das Evangelium verkünden. Was Paulus sagt ist, hey Philemon, wer bist du? Was ist deine Situation? Und diese Frage ist auch für dich. Wer bist du? Was ist deine Lage? Ja, die Liebe Gottes ist auch für dich. Wir haben davon gesungen im ersten Lied. Also die Vorbereitung, bevor wir anfangen wandeln mit Jesus Christus, ist erst zu wissen, warte mal, ich war ganz verloren. Jetzt bin ich gerettet und die Liebe Gottes ist für mich. Paulus sagt sozusagen, nicht mit so vielen Wörtern, aber trotzdem, Philemon, behandle Onesimus, wie Christus dich behandelt hat. Und für uns, also für dich ist es, behandle, vielleicht hast du Leute in deinem Kopf, die dich etwas getan haben, oder Leute, mit wem du streitest oder Schwierigkeiten hast. Behandle denen so, wie Christus dich behandelt hat und nicht nur behandelt hat, aber jetzt auch behandelt. Manchmal höre ich in letzter Zeit auch wieder, ja, was kann man erwarten? Zwei alkoholische Elternteile, also kommt ein Alkoholiker vor. Wenn zwei Eltern Kriminelle sind, ja, kommt ein Kriminell daraus. Aber auch andersherum. Manche sagen, boah, dass er Professor geworden ist. Ja, auch logisch. Papa, Mama sind Professoren. Oder dass der so sportlich beieinander ist. Ja, die Eltern sind sportlich. Und genauso können wir hier sagen, wenn jemand einen Vater hat, der vergibt, der liebt, das, was von sich selber aus überhaupt nicht wert ist, geliebt zu werden, ist es dann auch nicht zu erwarten, dass so jemand mit so einem Vater auch liebt und dienen möchte. Wenn wir dies nicht checken, wenn das nicht in unserem Kopf ist, dann wandelst du ohne Jesus. Dann hast du seine Hand sozusagen unterwegs verloren. Und jetzt sind wir bei dem Anlass und dem Anliegen. Onesimus. In unseren Übersetzungen wird es nicht so, sehen wir es nicht so gut, aber im Griechischen ist es wirklich so, Paulus, du vorbereiten, so das ist der. Wer ist es eigentlich? Am Ende der Satz, Onesimus. Aha, der weggelaufene Sklave. Der ist aber ein Verbrecher. Laut römischem Gesetz sollte er das nicht tun. Er hat seinen Chef benachteiligt. Und vielleicht, Vers 18, hat er sogar noch etwas geschadet und ist der Philemon etwas schuldig. Hat er vielleicht etwas geklaut? Hat er was mitgenommen? Wir wissen es nicht, aber es ist sehr gut möglich. Und Sklaven damals konnten wegen kleinerer Verbrechen sogar gekreuzigt werden. Manche, als die weggelaufen sind, die haben, als sie gefunden sind und wieder zurückgebracht worden sind, ein großes F auf den Stirn, wie heißt es, gebrandmarkt bekommen. Das heißt, das ist eine Abkürzung von Fugitivus, Latein, weggelaufene Sklave. Ein großes F, damit jeder weiß, du bist einer, der ist weggegangen. Und wenn du irgendwo im Freien herumspazierst, dann wissen wir müssen aufpassen und wir bringen dich zurück. Also, Onesimus, ist nicht ein kleiner Anlass. Diese Situation ist heiklich. Aber was möchte Gott mit dieser Situation? Was möchte er uns mit diesem Brief lehren? Ein paar Sachen. Das erste ist freiwillige Liebe. Paulus sagt nicht, Philemon, wir wissen alle, wir sollten vergeben, gell? Ich bin Apostel, ich sag's dir, Grüße vom Gefängnis. Das tut er nicht. Hätte das sagen können. Er bezeichnet sich selber in anderen Briefen selber als Sklave von Christus. Aber er verwendet alles, um Philemon zu gewinnen. Alle Rhetorik, die er verwenden kann, um Philemon so weit zu bringen, zu überzeugen, obwohl er befehlen könnte. Vers 14. Schreibt Paulus, ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit es freiwillig geschieht. Vers 9, um der Liebe willen, eher bitte ich dich. Und das ist Agape, ein Liebe von der Willen, damit du selber entscheidest. Aus diesem Brief wird ganz klar, Philemon, es ist deine Verantwortung. Ich zwinge dich nicht, du weißt, was ich erwarte. Aber es ist deine Entscheidung. Du bist verantwortlich als Mensch. Du musst dich entscheiden. Und das ist auch für uns. Wie vergeben wir? Tun wir das, weil wir müssen? Ja, wir sollen, natürlich. Oder tun wir das auch von Liebe aus? Kennen wir unsere Position nochmals? Wie fangst du an? Ah ja, selber gerettet. Selber Liebe erfahren. Ich darf es weitergeben. Und dann, das Zweite, was wir lernen können, ist, Paulus tut nicht durch die Blumen reden. Nicht durch die Blumen reden. Oder sagt, naja, okay, ich schicke diesen Mann zurück, aber wir reden nicht darüber. Gell? Heikles Thema, tun, als ob nichts passiert. Nein, Vers 11, Onesimus heißt, oder sein Name bedeutet nützlich. Aber Paulus redet Klartext. Er sagt in Vers 11, der dir früher unnütz war. Boah, ganz ehrlich. Unnützer Mann. Vielleicht bevor er diese Zeit, dass er weggelaufen ist, oder während dieser Zeit, das ist egal, aber er war dir unnütz. Er tut nicht schön reden, Klartext reden. Vers 18. Wenn er aber dir etwas geschadet hat oder etwas schuldig ist, wieder Klartext. Nicht so, naja, wir reden nicht darüber. Nein, nein. Paulus tut Tatsachen nennen und anerkannt die Lage für Philemon. Was nicht einfach ist und nicht schön für Philemon, das anerkennt er. Wenn wir Christ sind, heißt es nicht, dass wir auf einmal sagen, jeden Tag, Himmel ist blau, alles tipptopp, dass wir überhaupt nichts mehr ansprechen. Es ist sogar so, wenn wir Christus kennen, Jesus kennen, dann ist es eher so, dass wir jeden Tag immer mehr verstehen, wie gebrochen diese Welt ist. Wie Ungerechtigkeit herrscht. Und nicht nur dort, aber auch in dir selber, in deinem Herzen. Und wie stellst du Onesimus vor? Als ob er bei Paulus ist und sagt, oh, cool, jetzt glaube ich an Jesus. Naja, jetzt bin ich frei, brauche ich nichts mehr machen. Nein. Paulus zeigt ihm seine Verantwortlichkeit und sagt in Vers 12, dass er ihn zurückgeschickt hat zu Philemon. Onesimus, du hast eine Verantwortung. Und das heißt zurückgehen. Können wir es uns vorstellen, dass Onesimus diesen langen Weg zurückgeht? Schritt für Schritt kommt er näher bei diesen Augen von seinem Meister, seinem Herrn, um ihm diesen Brief zu zeigen. Und sein, ich habe Blödsinn gebaut. Das war nicht in Ordnung. Und dann nicht schönreden. Er musste gehen. Also die schmerzhafte Situation muss ehrlich angeschaut werden. Auch für uns. Und so funktioniert es auch bei Gott. Manchmal treffe ich Leute, wenn ich über Sünden spreche, ja, jeder ist Sünder. Ja, also keine Ausnahme. Gott wird schon manchmal so ein Auge zumachen und ein bisschen wegschauen. Und dann denke ich mir, hast du überhaupt die Bibel gelesen? Gott tut überhaupt nicht wegschauen. Das erste Mal, dass ein Mensch gesündigt hat, wir können vielleicht sagen, okay, aber einmal, okay, dann schauen wir nicht. Na, Gott ist gerecht, muss gerecht sein wegen seinem Charakter und sagt, Mensch, wo bist du? Hast gesündigt. Er schaut nicht einmal weg. Das ist der Gott von der Bibel. Und er verlangt, dass sein Volk, auch dass wir, wirklich zu ihm kommen und bekennen. Psalm 51. Viele kennen diesen Psalm vielleicht, dass Paulus oder David Buße tut. Was steht oben diesem Psalm? Der Tatsache, als David zu Bathseba eingegangen ist. Tatsache wird genannt. Lukas 15, verlorener Sohn. Als der Sohn zurückkommt beim Vater, dann sagt der Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Was können wir davon lernen? Bist du ein Schuldiger? Hast du gegen jemand gesündigt? Bist du dir das bewusst? Gibt es noch Menschen oder unausgesprochene Situationen? Geh dann hin. Wirklich, die Bibel ermutigt uns, Gott selber ermutigt uns, geh hin. Und nicht, weil ich es sage, ich muss auch hingehen. Ich sollte zuhören. Weil du eine Sklave von Jesus Christus bist. Er ist Herr und er ist auch mit dir. Und ich möchte gerne aus Psalm 32 die ersten paar Worte lesen. Was es bewirkt, wenn wir das machen. 32, Vers 1 bis 5. Auch von David geschrieben worden. Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Und dann kommt es, als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht, sodass meine Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Und da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Wir sollen es bei Gott bekennen, aber auch bei anderen Menschen. Es kann uns nach unten ziehen, wenn wir mit diesem Last herumgehen, wenn wir Schuld haben und es nicht bei Gott und den Menschen bringen. Noch ein Beispiel. Sprüche 28, 13 und 14. Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Wohl dem Menschen, der beständig in der Furcht Gottes bleibt. Wer aber sein Herz verhärtet, der wird ins Unglück stürzen. Klartext. Und noch vom Neuen Testament, Jakobus 5, Vers 16. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt wird. Wenn wir mit unserem Last herumlaufen, haben wir wirklich ein Problem. Und wieder zurück. Wenn du schuldig bist, wenn du im Moment denkst, ei, ich habe es verbockt bei denen, ich habe dort noch eine Schuld. Weiß dann, du bist zuerst vergeben worden, du bist geliebt, Christus ist mit dir und er möchte mit dir auf den Weg gehen, zu den Personen es zu bekennen. Ist aber gegen dir gesündigt. Ich denke, wir haben es alle miterlebt. Wir sind alle manchmal der Sünder und derjenige, der etwas miterlebt hat, etwas Schlimmes. Wir kennen es alle. Ist gegen dir gesündigt worden. Dann wissen wir von diesem Brief, dann musst du nicht tun, als ob nichts passiert ist. Na, wir reden nicht darüber. Nein. Wenn wir das wegdrücken, kommt es vielleicht später extrem hoch. Und das brauchen wir nicht. Es gibt tatsächlich etwas zu vergeben. Oder? Wenn wir sagen, na, passt schon. Dann sagen wir, es gibt eigentlich nichts. Jesus sagt selber, wenn ein Geschwister im Glauben gegen dir sündigt, Matthäus 18, dass wir dann hingehen sollen und ihn zurechtweisen sollen, unter vier Augen. Er mutigt uns an, er sagt, geh hin, rede darüber. Und als Petrus gesündigt hat bei Jesus, tut dann Jesus sagen, ich schaue es nicht an. Jesus ist auferstanden und dann begegnet er Petrus beim See und er fragt ihn nicht einmal, nein, dreimal, Petrus, liebst du mich? Und beim dritten Mal, Gott, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Genau, hüte meine Lämmer. Aber Jesus tut es ansprechen. Jesus tut nicht, als ob nichts passiert ist. Und das brauchen wir dann auch nicht zu tun. Dann komme ich beim dritten, was wir lernen können. Und das ist etwas ganz Schweres. Das fällt mir auch schwer. Und das ist das Vergeben. Paulus nennt es nicht tatsächlich in diesem Brief. Er schreibt über Aufnehmen. Vergeben nennt er nicht. Aber wir wissen es. Und vielleicht kennt ihr das. Ihr schaut Fernsehen. Ich habe schon oft miterlebt, letztes Mal ein Jahr her, glaube ich, in Holland irgendwo. Und dann gibt es ein Gericht und dann gibt es der Vater von jemand, der in diesem Fall, ich habe es gesehen, ein Mädchen, das vergewaltigt und ermordet worden ist. Und dann schaust du die Vater im Auge, im Fernsehen. Ich werde nie ruhen, bevor er das ganze Leben im Haft ist. Und wenn er rauskommt, dann werde ich alles geben, ihm nachzufolgen und ihm sogar zu alles Mögliche. Wenn ich ehrlich sein darf, ich verstehe es. Ich habe zwar selber keine Kinder, aber wenn ich daran denke, wenn jemand meine Nichte etwas tut oder meine Schwester, puh, ich kann es verstehen. Und zur gleichen Zeit, wenn wir bei Jesus sind, wenn du mit Jesus in deinem Leben unterwegs bist und du fühlst seine Hand und du fühlst, es gibt dort ein Loch. Wieso dieses Loch? Wegen mir, wegen was ich getan habe. Dann geht es nicht, so viel Hass zu haben. Paulus möchte, dass Philemon und auch du und ich, dass wir wachsen in Erfahrungskenntnis, hat er in Vers 6 geschrieben. In all des Guten, das wir haben, in Jesus. Paulus schreibt an Philemon, geh mit Jesus und check, erfahre, wie gut es ist, mit Jesus unterwegs zu sein und zu vergeben. Aber wie? Wie schaffst du das? Diese Frage kommt so schnell hoch, auch bei mir. Aber wie? Dann wieder zurück zu deiner Situation. Wie hast du angefangen? Ah ja, ich bin mit Jesus unterwegs und ich bin selber ein Verbrecher. Ich hätte dort am Kreuz hängen sollen. Verhärte dein Herz nicht, aber lass es gebrochen werden durch die Liebe von Jesus Christus. Jesus, der am Kreuz sagt, der Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Unschuldig. Gemobbt, ausgelacht, vergib denen. Wie schafft er das, sowas zu sagen? Und diese Woche las ich bei D.L. Moody, Prediger und Evangelist vom 19. Jahrhundert, etwas, was der Herr nicht tatsächlich gesagt hat, aber D.L. Moody kann es sich vorstellen. Als die Lehrlinge zu Jesus sagen, Herr Jesus, du meinst doch nicht wirklich, dass wir das Evangelium predigen an denen, die dich ermordet haben, die dein Leben genommen haben, oder? Das kann nicht wahr sein. Doch, sagt der Herr, geh und verkündig das Evangelium an den Sündern in Jerusalem. Die Ermutigung kann sich vorstellen, dass Jesus sagt, geht hin und geht dem nach, der mich den Dornenkron auf den Kopf drückte und verkündigt ihm das Evangelium. Sag ihm, er wird eine Krone haben in meinem Königreich ohne Dornen. Das ist unser Herr. Das ist Jesus. Jesus erzählt uns zu halten, was er befohlen hat. In Matthäus 28. Möchtest du Jesus nachfolgen, dann halte das, was er in Matthäus 18 sagt. Als Petrus fragt und sagt, Herr, wie oft soll ich eigentlich vergeben, wenn jemand gegen mich sündigt? Bis 7-mal? Das ist schon oft. 7-mal? Das ist schon viel. Nein, antwortet Jesus. Nicht 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. Ist das einfach? Nein, wir müssen nicht tun, als ob das für uns sündige Menschen einfach ist. Aber es ist gut und es ist schön. Gott möchte, dass wir wandeln mit Jesus in das Guten, das wir in ihm haben. Und Vergebung ist etwas Gutes. Und dann habe ich noch einige Punkte. Das habe ich in einem Kommentar gelesen. Und ich muss gestehen, ich lese es quasi vor und ich tue mich mit manchen Punkten schwer. Und da spüre ich meine eigenen Sünden oder dass ich selber ein stolzes Herz habe. Ich kann nicht sagen, oh, es ist ganz einfach. Eins. Niemand kann so gegen uns sündigen, wie wir gegen Gott gesündigt haben. Laut Matthäus 6, 14 bis 15, Christen, die anderen nicht vergeben, werden vom Vater nicht vergeben. Unterlassen, anderen zu vergeben, steht die Gemeinschaft mit Gott im Weg. Das nächste, wenn wir weigern, zu vergeben und versuchen zu vergelten, dann nehmen wir die Autorität Gottes. Es steht uns nicht zu. Ein unverzeihliches Herz macht Christen ungeeignet für Lobpreis. Das ist Heuchelei. Wenn du Gott Lob singst und inzwischen hast du Zorn oder Hass oder das geht nicht. Das ist nicht, was Gott verlangt. Und dann kommt etwas ganz Schweres. Wir sollen vergeben, auch als anderen nicht darum fragen. Die Beziehung, die könnte nie völlig wiederhergestellt werden, bis der Sünder oder Übertreter Vergebung verlangt. Das ist so. Aber trotzdem, wir sollen keinen Groll oder Zorn haben, aber von Herzen vergeben und frei sein von Verbitterung. Gott möchte uns frei machen. Und dann noch etwas Konkretes, das auch aus diesem Brief kommt, und das ist Erstattung. Vielleicht sind wir es nicht so gewohnt, aber Paulus schreibt, gibt ihm wirklich ein Angebot. Hey, Philemon, wenn Onesimus dir etwas schuldet, gell? Ich zahl's. Ich erstatte es. Zwar weist Paulus auf Philemons eigene Schuld hin, aber es ist trotzdem ein echtes Angebot. Onesimus hat wahrscheinlich nichts zum Erstatten, aber immerhin. Erstatten, das kann für uns gut sein. Wir sehen es in Lukas 19. Zachäus. Als Zachäus den Herrn empfangen hat, ein Zöllner, also wirklich ein schlimmer Mensch. Und er checkt die Liebe von Jesus. Was tut er? Er gibt die Hälfte seiner Güte weg und er tut erstatten, nicht so viel wie er muss, aber mehr als er muss. Das kommt fort aus Vergebung empfangen. Und ich hörte, glaube ich, 2 Wochen zurück von einer, der dann auch später zum Glauben gekommen ist und hat dann gecheckt, warte mal, ich habe früher immer, als ich jung war und ich wollte so eine, glaube ich, Krone-Zeitung kaufen und dann, das gibt's, ich weiß nicht, ob das hier auch so ist, aber in Innsbruck gibt es diese Plastikdings, Geld reinschmeißen, eine rausnehmen. Die Geld eingegeben, viele Zeitungen rausgenommen. Viele Jahre hat er das gemacht. Dann ist er Christ geworden, hat gecheckt, warte mal, das war nicht in Ordnung. Dann hat der Krone-Zeitung oder so einen Brief geschrieben, sich entschuldigt und Geld zugegeben oder er wollte das zahlen. Er wollte erstatten, er hat gecheckt, das ist meine Aufgabe von Gott. Und dann noch warum? Warum sollen wir vergeben? Das ist, was ich sah diese Woche. Ich dachte, ja, das sagt alles. Jesus ist König. Du bist Sklave von Jesus, er ist König. Er ist dein Herr. Und bei diesem Herrn ist Vergeben nicht optional. Es heißt nicht, Glauben an Jesus heißt, okay, ich habe mein Ticket für den Himmel und dann als der Himmel, wenn ich da bin oder auf der neuen Erde, kann ich genauso weiterleben, wie ich immer gewohnt war. Und Vergeben, das ist eher so ein Extra. Das gehört einfach dazu. Es kann sogar sein, oder wird so sein, dieses Beispiel habe ich auch mal gehört, dass wenn du bei der Pforte stehst und du wirst eingeladen zum Tisch, dass du denkst, wer hockt denn dort? Das ist doch der Mann, der meine Tochter vergewaltigt und ermordet hat. Und ich muss neben ihm sitzen? Ja, in Gottes Reich ist das so. Es sind alle Sünder, alle Verbrecher, alle vergeben worden. Und sowas ist nur in Gottes Reich möglich. Und das ist nicht nur etwas von dann, was einmal kommt. Es ist schwer, ich weiß, aber es ist für jetzt. Und Paulus möchte, Gott möchte, dass wir üben, dass wir vergeben. Sehnst du dich nach Gottes Reich? Betest du auch auf deine Wille geschehe? Dann wandle mit Jesus und wachs in Erkenntnis. Es gibt so viele Konflikte auf der Erde, im Moment auch. Ich hätte anhand diesem Brief auch über Black Lives Matter etwas sagen können. Keine Zeit dazu. Aber das ist so kompliziert. Die Geschichte von Jugoslawien, so kompliziert, was Holland gemacht hat in der Vergangenheit, so kompliziert. Es gibt immer Schuld. Und nur wir Menschen können es nicht lösen. Nur bei Jesus gibt es Lösung. Und vielleicht kennst du Beispiele, wie Jesus in Menschen arbeitet. Korinth den Baum. Wer kennt hier diese Geschichte von die Bibelraucher? Einige. Alle anderen, ich möchte nicht, genauso wie Paulus, ich werde niemanden zwingen, aber nur ermutigen, schau zu Hause, wenn du Internet hast, im YouTube, eine Dokumentation von die Bibelraucher, 20 bis 30 Minuten, wie dieser Mann vergeben worden ist und was er mit den Herren miterlebt hat. Das ist unglaublich. Und zum Schluss möchte ich noch ein Beispiel erwähnen, das ich diese Woche gelesen habe. Und es handelt sich um diesen Mann. Wie ich es aussprechen soll, ich habe keine Ahnung. Ist Japanisch. Mitsuo Fuchida? Sowas. Es ist eine Geschichte von Hass, von Mord, von Schuld und Zorn und Verzweiflung. Und auch von Licht und Vergebung. 1941, Japan attackiert Pearl Harbor, amerikanischen oder militärischen Hafen von Vereinigten Staaten. Es ist der Anfang für den VS, um mitzumachen mit dem Zweiten Weltkrieg. In weniger als 2 Stunden werden 2403 Amerikaner getötet, 1178 Verletzte. Wer hat das ausgedacht, wer hat das ausgeführt? Der da, der war verantwortlich und der war gut. Nach dem Zweiten Weltkrieg, dann verfolgen Erinnerungen diesen Fuchida. Kann ich schlafen? Wegen die Töte, die er gesehen hat, wovor er verantwortlich ist. Immer weniger Frieden. Und er wollte dann ein Buch schreiben und einen Titel geben. Nie wieder Pearl Harbors. Nie wieder Pearl Harbors. Er wollte die Welt überführen, nach Frieden zu streben. Aber aus welchem Grund? Welchem Prinzip? Was kann er sagen? Er hatte kein Prinzip, bis er 2 Geschichten hörte. Die erste Geschichte ist auch von einem Gefangenen, einem japanischen Mitstreiter, der gefangen war in Amerika. Und dann fragte Fuchida ihn, hey, wie haben die Amerikaner euch eigentlich im Gefängnis behandelt? Ziemlich okay. Ich war schwer. Wir haben gelitten, mental, geistlich. Aber eines hat jeden Gefangenen gerührt im Herzen. Was möglich machte, dort Groll und Hass zu lassen und mit Vergebung zu reagieren, das unsere Herzen erleichterte. Es gab ein junges amerikanisches Mädchen, 20 Jahre alt. Jeden Tag kam sie, um Gefangenen zu helfen, mit was sie tun konnte. Und sie gab alles, jeden Tag. Und dann eines Tages bekam sie einen großen Schock, Riesenschock, als sie fragten, warum hast du so ein großes Anliegen, uns zu helfen? Was ist da? Weil meine Eltern durch die japanische Armee ermordet sind. Das war ihre Antwort. Es würde in jedem Kultur schockierend sein, aber vor allem in japanischer Kultur. Es gibt keine Straftat größer als der Mord von jemands Eltern. Dieses Mädchen Peggy erklärte, ihre Eltern waren Missionare auf den Philippinen. Und dass die Japaner dann kamen, dachten sie, ihre Eltern waren Spione und sie haben sie einfach gemördert, getötet. Erst war Peggy, hat Hass gehabt, innerlich. Wieso haben sie das getan? Unglaublich, sie war bitter, intensive Wut. Danach dachte sie aber an die selbstlose Liebe von ihren Eltern für die Japaner. Langsam an bekam sie überzeugt, ihre Eltern, die haben die Japaner vergeben. Als meine Eltern ohne Hass und Bitterkeit die Japaner vergeben haben, warum ist mein Verhalten dann so anders? Sie entschied sich für den Weg von Liebe und Vergebung. Sie entschied sich, japanische Gefangenen zu dienen in einem Kampf in der Nähe. Fuchida, der verantwortlich war für vieles, war tief gerührt. Er war beeindruckt. Konnte es sein, das Prinzip, wonach er suchte, war eine vergebene Liebe, die von Gott auf Menschen zukommt. Kann das es sein? Und kurz danach ist er in Tokio. Er ist auf der Straße und er hält auf einmal einen Flyer, genannt Ich war ein Gefangener von Japan, von Jacob de Chaser. Dieser de Chaser war 40 Monate im japanischen Gefängnis. Nach dem Krieg ging er zurück, um zu evangelisieren, um zu verkündigen. Fuchida, lass diese Geschichte von Jacob de Chaser. Alle Gefangene sind schlecht behandelt worden von den Japanern. Und an einem Punkt war der de Chaser fast so wahnsinnig wegen dem gewalttätigen Hass von japanischen Wächtern, dass er fast zusammengebrochen ist. Bis
eines Tages bekam er ein Neues Testament in der Gefängnis. Er dürfte es 3 Wochen haben und in den 3 Wochen hat er sein Leben an Jesus gegeben. Er ist bekehrt worden. Er fing an, im japanischen Lager die Japaner zu lieben und entschied sich, als ich den Krieg überlebe und als ich freigelassen werde, dann gehe ich zurück in den Vereinigten Staaten. Ich studiere dort die Bibel und komme dann zurück, um die Japaner von Jesus Christus zu erzählen. Genau das passierte und genau das tat er. Und viele Japaner kamen zum Glauben. Wieder war diese Fujita zur gleichen Zeit vielleicht schockiert und gerührt. Zweites Beispiel von Liebe, das Hass überwunden hat. Er sah die Kraft von Vergebung und er dachte, das Glauben, gell, von dieser Peggy und die Sheisha, ich möchte es selber mal lesen. Hat ein Neues Testament gekauft, in Tokio angefangen zu lesen. Und nach etlichen Monaten liest er Lukas 23. Es war das erste Mal, dass er von der Kreuzigung von Jesus gelesen und gehört hat. Die Szene am Golgotha brach Fujitas Geist, als er las, dass Jesus am Kreuz sagte, Vater, vergib denen, ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Fujita bekam Tränen in seinen Augen. Endlich hat er die Antwort gefunden, die er suchte. Diese Worte von Jesus waren die Quelle von der Liebe, die Peggy und die Schäfer gezeigt hatten. Fujita checkte, warte mal, was Jesus dort am Kreuz gebetet hat, das war nicht nur für die Leute dort, das war auch für mich 2000 Jahre später. Er bekehrte sich zu Jesus Christus und er hat dann einen Grund, das Buch zu schreiben, das er schreiben wollte. Und er nannte es von Pearl Harbor zu Golgotha. Liebe Gemeinde, Vergebung hat große Kraft, um die Welt zu ändern. Nur bei Jesus. Gott weiß es. Er hat dasselbe erfahren. Weil Jesus Gottes Sohn ist. Gott selber. Und er möchte auch, dass wir es wissen, dass wir darin wandeln. Und der Heilige Geist selber hat diesen Brief geschrieben durch Paulus, bewahrt für uns, damit wir wandeln sollen, aufgebaut werden und sehen, wie schön es ist, an der Hand von Jesus zu leben. Amen. Amen.